das Lied der Lieder, Hohelied, Kapitel 3, Abvers 1. Auf meinem Lager in den Nächten suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich will doch aufstehen und in der Stadt umhergehen, auf den Straßen und auf den Plätzen will ich den suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Straße umhergehen. Habt ihr den gesehen, den meine Seele liebt? Kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich ergriff ihn und ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn gebracht hatte in das Haus meiner Mutter und in das Gemach meiner Gebärerin. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschen des Feldes, dass ihr weder weckt noch stört die Liebe, bis es ihr gefällt. Wäre sie, die da heraufkommt, von der Wüste her, wie Rauchsäulen, durchduftet von Myrrhe, von Weihrauch, von allerlei Gewürzpulver des Händlers? Siehe, da Salomos eigenes Tragbett, 60 Helden rings um es her, von den Helden Israels. Siehe, alle führen das Schwert, sind geübt im Kampf. Jeder hat sein Schwert an seiner Hüfte, zum Schutz vor dem Schrecken in den Nächten. Der König Salomo hat sich eine Prachtsänfte gemacht aus Holz von Libanon. Ihre Säulen hat er aus Silber gemacht, ihre Lehne aus Gold, ihren Sitz aus Purpur. Das Innere ist ausgelegt aus Liebe von den Töchtern Jerusalems. Kommt heraus, Töchter Zions, und betrachtet den König Salomo in der Krone, mit der seine Mutter ihn gekrönt hat, am Tag seiner Vermählung und am Tag der Freude seines Herzens. Ja, ich freue mich, dass wir weiter über diese Geschichte nachdenken können, denn wir haben gestern gesehen, und ich wiederhole das mal, dass es in diesem Abschnitt geht über natürlich an erster Stelle eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, aber dass wir darin doch etwas wiedererkennen, von wie es ist oder sein soll in der Beziehung zwischen einem Gläubigen und dem Herrn Jesus. Das stellt also diese Verbindung schon voraus. Um etwas von dieser Geschichte zu verstehen, muss diese Verbindung da sein. Und es ist eine Verbindung der Liebe. Wenn diese Verbindung nicht da ist, trotzdem denke ich, dass wir wissen, innerlich wissen, dass das Wichtigste im Leben ist, mit einer Person eine Beziehung der Liebe zu haben. Liebe, nicht gekauft, nicht erzwungen, aber Liebe, die man erfährt, erfahren darf, von einem, der selbst Liebe ist. Und Gott ist Liebe. Und wir sind nur imstande zu lieben, lieb zu haben, wenn wir diese Liebe empfangen haben. Wenn es keine Beziehung zu Gott, keine Beziehung zum Herrn Jesus ist, gibt, dann ist es unmöglich zu lieben. Und ich hoffe, dass wir uns das bewusst sind, auch wenn wir schon diese Beziehung der Liebe zu Gott und zu dem Jesus haben. Denn, ich habe das auch gestern gesagt, es ist mein Anliegen, in dieser Geschichte Hinweise zu finden, Anregungen über das Verhältnis von uns persönlich zu dem Herrn Jesus und was er Jesus für uns persönlich ist und sein will und was da störende Elemente sein können, dass wir diese Liebe nicht so genießen. Und wir sind, da haben wir angefangen zu lesen, wir sind in dieser Geschichte so weit, dass wir gesehen haben, dass in dieser Beziehung von, was wir hier haben, von Braut und Bräutigam, dass da eine Art Entfernung gekommen ist. Da ist diese Beziehung, wird nicht mehr so erlebt, ist nicht mehr so feurig, wie das im Anfang war. Da ist etwas dazwischen gekommen. Und ich denke, wir haben hier gelesen, dass was dazwischen gekommen ist, ist Bequemlichkeit. Eine Art von Ruhe, dass man sich zurückzieht, mit niemandem etwas zu tun haben will, nur auf sich, sich isoliert sogar. So haben wir das gesehen. Aber das ist so, weil man eigentlich vielleicht, und das sind dann Anwendungen, dass man vielleicht enttäuscht worden ist. Dass man so viele Probleme hat, dass man keinen Ausweg mehr sieht. Dass man versucht hat, Ruhe zu finden, Lösungen für die Probleme, vielleicht auch für die Lehre, die es gibt, geben kann, Lehre im Leben, dass man das Ziel nicht mehr sieht. Und dann ist der Herr Jesus da, der will das Leben füllen. Und er will Ruhe geben. Anfänglich wird gesucht. Hier ist eine Seele, die sucht. Da ist eine Seele, wir haben das gestern gesehen, eine Seele zu, der Herr Jesus kommt zu so einer Seele. Aber da gibt es noch immer diesen Abstand. Wir haben das gelesen gestern Abend, das, der letzte Vers vom vorherigen Kapitel. Da sagt sie eigentlich, wende dich. Noch nicht jetzt. Ich bin noch nicht so weit. Aber dann ist sie hier ja in der Nacht auf ihrem Lager und dann fängt sie an zu suchen. Ist es nicht so, dass viele Menschen, wenn sie alleine sind, dann suchen sie. Ich weiß es, wenn, ich habe mal mit einer Gruppe gesprochen, junge Leute so in der Straße, und dann sind sie stark und stur. Die haben so ihre Aussagen und nein, Gott, die brauchen sie nicht. Und Jesus, nein, natürlich nicht. Sie sind stark. Aber wie gesagt, ich weiß, wie es heute Abend sein kann, wenn du alleine zu Hause bist und über dein Leben nachdenkst. Im Bett kann man sehr gut nachdenken. Und hier ist sie auf ihrem Lager und sie denkt darüber nach. Ich habe meinen Geliebten weggeschickt. Und dann sucht sie ihn. Aber in ihrem Bett wird sie ihn nicht finden. Aber es kann da ein Anfang sein, um wieder auf die Suche zu gehen. Man kann in einer falschen Lage sein, Jesus Christus zu suchen, seinem Herrn wieder zu finden. Und dann steht sie auf. Und das ist gut, damit fängt es an. Sie steht auf. Sie suchte ihn und fand ihn nicht. Einmal, zweimal habe ich das gelesen. Und der Jesus sagt, wer sucht, der findet. Also lässt ein jeder, der hier ist und auf die Suche ist, entweder zum ersten Mal diese Begegnung zu haben mit dem Herrn Jesus oder zum so vielten Mal diese Begegnung wieder einzugehen, wieder diese Begegnung zu haben. Denn der Herr Jesus ist da. Er sucht auch dich und mich. Denn er wünscht keinen Abstand. Er wünscht eine intime Beziehung. Sie steht auf und sie geht in der Straße, auf den Plätzen, auf den Straßen, in der Stadt geht sie umher. Denn sie will den suchen, sagt sie, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Sie fand ihn nicht, als sie da auf dem Bett lag. Und sie fand ihn auch nicht, als sie da in der Stadt ging. In die Stadt ging, um ihn zu suchen. Ja, es kann sein, dass wir auf die falschen Plätze uns befinden. Dass wir ihn nicht finden können, ist unmöglich. Wir finden Jesus Christus nicht in dieser Welt. Dort ist nichts von ihm zu finden. Wenn du denkst, Befriedigung zu finden in dieser Welt, Ruhe zu finden für deine Seele, ist da nicht. Und dann geht es nicht nur darum, wenn wir den Herr Jesus noch nicht als unser Leben empfangen haben, aber auch wenn wir schon ihn kennen, das neue Leben haben, kann es so sein, dass wir doch das, weil diese Entfernung da ist, diese Unzufriedenheit da ist, und dass wir suchen in der Welt. Es gibt in der Bibel einen Mann, Demas. Er hat der heutigen Welt hat er lieb bekommen wieder. Es kann sein, liebe Geschwister, junge Leute, wenn du enttäuscht bist, dann kann es sein, dass du wieder oder vielleicht mal in die Welt hineingehst. Da zu suchen. Und die Sehnsucht wird nie gelöst, nie. Die Leere wird immer größer und die Probleme, die steigern. Es ist unmöglich, in dieser Welt das zu finden, was wirklich das Herz befriedigt. Und die Suche geht weiter. Und dann kommt sie da in Berührung mit diesen Wächtern. Sie sagt auch weiter nicht, denn die Suche geht weiter, ja? Die Suche geht weiter. Es ist etwas da in einem Menschen und jeder Mensch hat das. Was wirklich Mensch sein, seinen Wert gibt. Und das ist die Suche, die jeder Mensch macht. Und dann kommt sie bei diesen Wächter und sie sagt keinen Namen, sondern sagt, habt ihr auch den gesehen? Habt ihr auch den gesehen, den meine Seele liebt? Es gibt in dieser Welt, auch unter Christen, sehr viele Probleme, auch im psychischen Bereich. Und wo wird die Lösung gesucht? Man sucht Psychiater, man sucht Ärzte, man sucht allerhande Hilfe bei allerhande Menschen, aber man bekommt sie nicht. Weil es keine Beziehung zu Herrn Jesus da ist. Die gibt es nicht. Und wenn die es nicht gibt, dann ist alle Suche umsonst. Die Leere wird immer größer. Es ist eine Frau in den Evangelien, die hat alles, was sie hatte, hat sie gegeben, um eine Lösung zu finden für die Krankheit, die sie hatte. Und sie hatte es nicht gefunden. Alle Sachen, die sie hatte, waren weg. Alle Geld war alle. Und sie hatte keine Lösung gefunden. Und letztendlich geht sie zu dem Herrn Jesus. Und sie sagt, wenn ich nur sein Kleid berühre, werde ich geheilt werden. Und das heißt, dass es darauf ankommt, dass wir Glauben haben. Glauben an den Herrn Jesus Christus, dass er imstande ist, die Leere in unseren Herzen zu füllen. Und sobald sie dann draußen ist, denn dann, das haben wir gelesen, kaum war ich ihnen vorüber, da fand ich ihn. Sie hat einige Malen umsonst gesucht. Aber, und das ist so schön, sie hat nicht aufgehört. Sie ist weitergegangen. Und sie ist an die Stadt hinausgegangen. Alle Menschen vorüber. Wo sie gesucht hat, aber keine Hilfe gefunden hat. Und dann war sie außerhalb der Stadt. Und dann fand sie ihn. Das ist eine Art der Ruhe, die wir brauchen. In dieser Zeit voller Hektik, voller Aktion, wo fast keine Ruhe zu finden ist. Überall Lärm, Geräusche, keine Ruhe, kein Moment von Ruhe. Man wird ständig das begegnen, was uns unsere Ruhe jedenfalls nicht gibt, aber vielleicht auch entnimmt. Und diese Ruhe bekommt man außerhalb der Stadt. Der Stadt, das ist ein Bild von Leben, von Geschäfte machen, von Aktion, von immer tätig sein. Aber außerhalb der Stadt, da findet man den, die wirklich Ruhe gibt. Und ich hoffe, dass wir alle, Männer, Frauen, junge Leute, dass wir alle unsere Zeiten der Ruhe haben, außerhalb der Stadt. Das können wir jetzt haben, so eine Zeit der Ruhe um Gottes Wort herum. Aber ich denke, besonders wenn wir zu Hause sind und eine Zeit der Ruhe haben dürfen, dass wir das suchen. Gestern habe ich daran erinnert, wie in dieser Zeit wirklich es keinen Moment der Ruhe gibt mit dieser neuen Kommunikationsmittel. Dass wir denken, wir sollen alle erreichbar sein. Und dass wir denken, dass wir sollen sofort reagieren, wenn uns etwas, wenn wir eine Botschaft bekommen. Wir müssen erreichbar sein. Wir sind so, ja, man kann uns nicht vermissen natürlich. Und ich kann auch nichts vermissen. Ich muss auf dem Laufenden bleiben, ständig. Und was andere tun? Eigentlich interessiert mich das gar nicht. Absolut nicht. Aber ich will es wissen. Und ich will wissen, dass Sie es wissen, dass ich es weiß. Und man kauft die neuesten Apparaten. Denn man will auch nicht ein bisschen zurückbleiben. Diese Ruhe, die wird uns immer mehr benommen. Und gerade auch junge Leute, aber auch Ältere, wir müssen uns das bewusst sein. Die Zeit mit dem Wort Gottes, haben wir die noch? So mit dem Herrn Jesus alleine zu sein. Denn dann, nur dann finden wir ihn. Nicht in der Stadt, sondern außerhalb der Stadt. Und dann bekommen wir auch Kraft, um in die Stadt hineinzugehen. Um dann als Zeugnis dazugehen. So wie wir das in Sprüche haben. In der Stadt kann dann gerufen werden. Es gibt einer, der Weisheit gibt für gerade junge Leute, aber für uns alle, um uns in dieser Welt zu bewegen. Und dann hat sie ihn gefunden. Und dann hat sie ihn gegriffen. Ergriffen. Ich ergriff ihn und ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn gebracht hatte in das Haus meiner Mutter und in das Gemach meiner Gebärerin. Das heißt, sie geht zurück, wo sie angefangen hat, mit dem Leben. Und es ist wichtig, wenn wir uns bewusst sind, es hat Abstand gegeben zwischen mir und dem Herrn Jesus. Und wir haben ihn wieder gefunden, dass wir uns wieder bewusst werden, wo haben wir angefangen mit unserem Leben, mit dem Herrn. Ich denke, dass wir alle doch unsere Erinnerungen haben von früher. Auch wenn wir jung sind, können wir doch darüber nachdenken. Wie ist es bis jetzt, wo ich jetzt bin, gewesen? Dass wir zurückdenken an früher, wie es war. Das Haus meiner Mutter, wo ich groß geworden bin, wo ich erzogen worden bin. Und wir alle haben nicht, dass wir sagen können, eine gute Erinnerung an zu Hause. Ich hoffe, die meisten von uns, aber ich kenne auch Fälle, dass man das nicht so hat. Dann heißt es, dass wir zurückgehen, dort, wo wir diese Begegnung mit dem Herrn Jesus zum ersten Mal hatten. Als wir vielleicht durch die häuslichen, die Umstände zu Hause unglücklich waren, dass er da war und uns geholfen hat. Ich habe gestern daran erinnert, dass in Offenbarung 2, diesem Sendschreiben an Ephesus, es da gesagt wird, ihr habt eure erste Liebe verlassen. Und das heißt, dass wir dann wieder zurückkehren sollen zu dieser ersten Liebe. Wissen wir das noch, als wir zum ersten Mal zum Herrn Jesus kamen? Wissen wir es noch? Gab es Freude oder nicht? Gab es wirklich Ruhe über unsere Sünden? Hatten wir Freude daran, dass jetzt die Schuld von uns abgenommen war und wir Kinder Gottes sein durften? Was hat es in unserem Leben getan? Die Gefahr ist groß, wenn wir in Elternhäusern groß geworden sind, wo immer dem Herrn gedient wurde, dass es so allmählich gegangen ist, dass unsere Bekehrung nicht so radikal war. Das kann sein. Ist keine Schande, denn das ist Gottes Weg. Aber es soll dann der Moment kommen, dass wirklich eine Wahl für den Herrn Jesus getroffen wird. Dass man sagt, ja, ich sehe, ich bin ein Sünder und ich brauche den Herrn Jesus, um Leben zu haben. Ich bekomme das Leben nicht, weil ich aus gläubigen Eltern geboren worden bin. Das macht einer kein Christ. Ja, man kann sich christlich benehmen, aber das ist natürlich wertlos. Schrecklicher eigentlich. Das macht einer oft blind für die Heiligkeit Gottes und für das wirkliche Leben, das gelebt werden kann und was Gott so gerne geben will. Zurück zu das Haus eurer Mutter. Zurück zu das Haus ihrer Gebärerin. Das Gemach meiner Gebärerin. Ja, Gebärerin, das heißt natürlich ganz der Anfang. Als das entstand, das neue Leben. Also immer weiter zurück. So wie Israel immer zurück dachte, denken musste an diesen Befreiung aus Ägypten. Jedes Jahr sollte sie sich daran erinnern, beim Feiern des Passamahles. Jedes Jahr. Und wir dürfen das jeden Sonntag doch tun. Den Tod des Herrn verkündigen. Weil wir daran zurückdenken, was er für uns getan hat. Aber auch jeden Tag dürfen wir daran denken und dem Herrn danken, dass wir seine Rettung, dass wir die annehmen durften. Sind wir noch dankbar dafür? Es ist nicht eine leichte Sache. Es ist der Anfang, aber es ist auch der Boden. Und ständig müssen wir uns daran erinnern, was damals geschehen ist. Und das Verkündigen des Herrn Todes, das heißt, dass wir jedes Mal daran denken, dass als er da starb, ich gestorben bin. Immer zurückdenken, da in diesem Moment. Damit auch mein Leben und das folgt da daraus, das Leben des, was wir sehen in das Fest der ungesäuerten Brote von 7 Tagen, dass das ein Fest ist, dass unser Leben ein Fest wird, wo die Sünde keinen Platz mehr hat. Ständig müssen wir daran erinnert werden, persönlich, gemeinsam. Wenn wir ihn gefunden haben, dann wollen wir daran denken und dabei bleiben. Und das wächst. Und das ist eine Art von Beziehung, die sich dann wiederhergestellt hat, wo dann in Vers 5 gesagt wird, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschen, dass ihr weder weckt noch stört die Liebe, bis es ihr gefällt. In dieser Zeit der Ruhe darf keiner sagen, du sollst etwas schneller gehen, du sollst etwas schneller wachsen. Die Liebe, die soll bei dir deutlicher sichtbar werden. Dann kommt wieder dieser Zwang da. Und Liebe und Zwang, das gehört nicht zusammen. Das soll Freiheit sein. Diese Liebe, die können wir fördern. Ja, sicher. Herausfordern sogar. Aber diese Liebe kann man nicht abzwingen. Es geht darum, dass Diese Beziehung zum Herrn Jesus da ist. Und dass das eine Beziehung, eine persönliche Beziehung ist, wo kein anderer sich darin einmischen darf und kann. Und deshalb ist es so gut, dass wir als Geschwister, als diejenigen, die den Herrn Jesus kennen, einander helfen in unsere persönliche Beziehung zum Herrn Jesus. Und ich habe das gestern auch gesagt. Damit bin ich oder bist du nicht der Maßstab für andere. Wir wollen mal sehen, wie es in das Leben, in dem Leben eines jeden geht. Und der Herr hat so für uns alle persönlich seine persönliche Erziehungsmethoden. Und das sind Methoden der Liebe. Ist es nicht so, dass wir in Hosea das lesen, in Hosea 11, dass er uns gezogen hat mit Seilen der Liebe? Er zieht mit Seilen der Liebe. Liebe, dadurch entsteht alles, dadurch geht alles weiter auf eine Weise, die ihm wohlgefällig ist. Aber wir müssen so viel lernen. Und deshalb haben wir diese Geschichte, dieses Buch in der Bibel, eine Geschichte der Liebe, wo diese Liebe erprobt wird und wo diese Liebe ständig wächst. Und wir haben dann mit diesem Vers 7, mit diesem Vers 5 einen bestimmten Refrain haben wir in diesem Buch. Das haben wir auch gelesen in Kapitel 2, Vers 7. Es ist ein Gedicht sozusagen mit mehreren Strophen und jede Strophe gibt wieder eine andere Vision, ein anderes Blickfeld auf diese Beziehung der Liebe. Und deshalb denke ich, dass wir auch, was wir weiterlesen, eine neue Strophe haben. Eine neue Situation, neue Hintergründe, neue Übungen. So wie es in Beziehungen der Liebe auch geht. In Beziehungen der Liebe, in der Ehe, unter Geschwistern, gibt es diese verschiedenen Perioden. Perioden der Entfernung, aber auch Perioden der Übung. Es gibt auch Perioden, dass wir wirklich Ermahnung brauchen. Es gibt auch Perioden, dass wir wieder Auferbauung und Tröstung brauchen. Und dieses Buch ist ein Buch voller Tröstung. Voller Liebe in dieser Hinsicht auch, dass die Art und Weise, worauf wir persönlich angesprochen werden, auf eine so liebliche Weise ist. Es ist deshalb auch so schön, über dieses Buch nachzudenken miteinander. Weil es, ja, das Buch ist eine Ermahnung, aber auf so eine Weise, dass man eigentlich nicht sagen kann, dass das will ich nicht hören. Aber dass man gezogen wird. Es wird gezogen. Er zieht uns durch seine Liebe. Und wenn wir da lesen, in Vers 6, wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her? Dann haben wir damit zu tun, dass wir jetzt in einer Situation uns befinden, wo die Braut aus der Wüste kommt. Und der Wüste ist eine Gegend der Erprobung. Eine Wüste, wo nicht zu finden ist, wo man nur der Jesus hat, wo wir versucht werden, auf die Probe gestellt werden, wo für uns nichts ist, was uns hilft, um weiterzugehen, als nur der Herr Jesus. Diese Welt ist eine Wüste. Wir singen das in Lieder, wir wissen das aus dem Wort Gottes, aber wir erfahren das oft nicht. Denn die Welt, wie gesagt, hat so viel Anziehendes. Aber für den Glauben ist die Welt eine Wüste. Der Glaube findet hier nichts. Und für den Glaube ist es eine Probegegend. Eine Gegend, wo wir auf die Probe gestellt werden. Und dann wird hier gesagt, wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her, wie Rauchsäulen, durchduftet von Myrrhe und Weihrauch, von allerlei Gewürzpulver des Händlers. Ja, guck mal. Es ist natürlich eine Art Sprache, die man etwas so verstehen soll. Es ist ein Dichter, der eine Person beschreibt, so wie er sie sieht und wie sie aus einer Situation kommt, hervortritt, wo sehr viele Erprobungen gewesen sind. Und wie kommt sie dann daraus? Wie Rauchsäulen und durchduftet von Myrrhe und Weihrauch. Das ist so etwas Anziehendes jetzt. Rauchsäulen, ich denke, dann können wir dabei denken an das Volk Israel, als das durch die Wüste zog und da diese Rauchsäule da war. Über die Stiftshütte. Und das hat etwas mit Gottes Herrlichkeit zu tun. Gottes Herrlichkeit wohnte da darin. Und jetzt kommt sie, das ist die Braut, kommt aus der Wüste so gleichförmig an diesen Rauchsäulen. Und ich denke, dass wir daraus schlussfolgern können, das, was Gott mit uns vorhat, persönlich, dass wir der Herr Jesus, und er ist die Herrlichkeit Gottes, immer mehr ähnlich werden. Dass Gott, wenn er auf uns schaut, wenn wir durch schwierige Umstände hindurchgekommen sind, mit seiner Hilfe, dass wir dann etwas zeigen, was ihm ähnlich ist. Sonst hätte eine Zeit in der Wüste keinen Zweck. Als der Jesus in der Wüste war und er wurde auf die Probe gestellt von Satan, dann hatte Herr Jesus dreimal geantwortet, es steht geschrieben. Und deshalb hat er gesiegt. Und deshalb ist Satan von ihm gegangen. Und deshalb kamen Engel und dienten ihm. Und danach ging er seinen Weg und diente in Israel. Und so kann es auch und wird es auch in unserem Leben sein. Wenn wir mit dem Herrn leben, dann gibt es diese Zeiten der Erprobung mit aller Art Versuchungen. Und wie reagieren wir darauf? So wie der Jesus das getan hat, mit dem Wort. Wenn wir das tun, dann werden wir immer mehr ähnlich werden. Aber unsere Kraft, die liegt darin, was wir sehen in Myrrhe und in Weihrauch, durchduftet von Myrrhe und Weihrauch. Das wird uns dann kennzeichnen. Myrrhe, das zeigt uns das, die Leiden des Herrn Jesus. Und Weihrauch, das sind seine Herrlichkeiten. Alles in ihm war für Gott wohlangenehm. Und das ist das Schöne. Bei uns wird das auch so werden, wenn wir in dieser Zeit der Erprobung hindurchgehen und in dieser Zeit der Erprobung so geübt werden, dass unser einziges Vertrauen auf Gott und dem Herrn Jesus ist. Und dann denken wir darüber nach, dass wir das nur können, wenn wir an ihm denken, als derjenige, der für uns gelitten hat und gestorben ist. Wenn wir an demjenigen denken, der Herr Jesus, der als das Weihrauch für Gott wohl angenehm war, dann wird das auch auf uns ruhen. Aber da ist auch noch allerlei Gewürzpulver des Händlers. Und dieses Gewürzpulver, das ist eine Zusammenfassung und eine Vielheit von schönen Herrlichkeiten, die dann auch bei uns gesehen wird. Ich habe schon gestern etwas aus Kolosser gelesen, aber wir wollen noch etwas aus Kolosser 3 lesen, um das mal zu unterstreichen. In Kolosser 3 da lesen wir Vers 12, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Ja, hier haben wir eigentlich diesen Braut für Gott, so wie er sie sieht. Auserwählte Gottes, Heilige, Geliebte. Das sind wir, wenn wir den Jesus kennen. Dann sieht er uns so. Aber das zu sein ist eines, das auch in der Praxis zu zeigen ist ein zweites. Aber dann zieht nun an, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Seht ihr? Es ist so schön, diese Gewürzpulver darin zu wiedererkennen. Das sind viele Arten von Schönheiten des neuen Lebens, das wir haben. Aber das sind Schönheiten des Herrn Jesus. Ich denke, es ist wichtig, und ich bete das auch öfters, zu beten einmal, dass die Frucht des Geistes gefunden wird. In Galater 5. 9 Früchte. Fängt an mit Liebe. Frucht ist da, für Gott, dass er diese Frucht sieht. Zweitens bete ich diese 7 Stücke des neuen Menschen hier in Kolosser 3. Und da finden wir diese Liebe als einen Band über diese 7 Sachen, die 7 Sachen zusammenhalten. Dieses Gewürzpulver. Und das hat zu tun mit unseren Beziehungen untereinander. Frucht für Gott. Und diese Äußerungen in Kolosser 3 mit diese Band der Liebe, die sie umschließt und zusammenfesselt auch. Und dann auch noch in Epheser 6 diese Waffenrüstung. Auch 7 Stücke. Und es ist so wichtig, dafür zu beten, dass das bei uns gefunden wird. Und diese Waffenrüstung hat zu tun mit dem Feind. Also Frucht für Gott, diese Kennzeichen des neuen Menschen, dass wir das untereinander zeigen und diese Waffenrüstung den Feind gegenüber hantieren. Das brauchen wir in dieser Zeit. Gerade in dieser Zeit. Aber es sollen Sachen des Händlers sein. Das, denke ich, bedeutet, da soll ein Preis bezahlt werden. Das kommt nicht so zu uns. Wir sollen uns dafür anstrengen, Mühe machen, damit es in uns gefunden wird. Damit wirklich diese Sachen auch für Gott ein Wohlgefallen sind und das auch untereinander wirksam wird. Kauft die Wahrheit und verkauft sie nicht. Wir haben uns anzustrengen, wir haben uns darin einzugeben, uns damit zu beschäftigen, das Wort zu studieren. Und das Wort studieren heißt, den Herrn Jesus zu studieren. Ihm besser kennenzulernen. Denn in ihm finden wir alle diese Sachen vereint. Er ist so groß. Aber es soll von uns getan werden. Wir sollen uns dafür anstrengen. Aber, und das ist das Wichtige, das kommt im nächsten Vers, siehe da, Salomos eigenes Tragbett. In Vers 6 steht, wer ist sie? Und Vers 7 sagt, siehe da, Salomos Tragbett. Das heißt, die Braut, das ist eigentlich Salomos eigenes Tragbett. Und das bedeutet Ruhe. Salomo ist der König der Frieden. Ein König von Ruhe. Und wir können, du und ich, wir können nur für den Herrn wohl angenehm sein, diesen Duft zum Vorschein bringen, wenn wir diese Ruhe in Salomos eigenes Tragbett finden. Wir verstehen natürlich, das ist eine ganz andere Ruhe als in Vers 1. Auf meinem Lager in den Nächten suchte ich. Das ist die Ruhe der Bequemlichkeit, die wir so gerne haben. Aber die Ruhe von Salomos Tragbett ist eine Ruhe, der er bewirkt hat. Hast du schon Ruhe in dem Herrn Jesus? Ruhe fand hier mein Gewissen. Ruhe. Ruhe für das Herz. Ruhe, dass wir wissen, dass ich weiß, es geht nicht darum, dass ich mich für Gott angenehm mache, aber dass ich weiß, er hat alles für mich getan in Jesus Christus. Und jetzt bin ich angenehm in ihm. Epheser 1, Vers 6. Er sieht uns jetzt in Christus, wenn wir an ihm glauben. Und dann kann es Ruhe geben, dann gibt es diese Ruhe. Und sind wir sozusagen Salomos Tragbett, diese Ruhe. Aber es ist eine Ruhe, haben wir gelesen, von 60 Helden umgeben. 60 Helden rings um es her von den Helden Israels. Sie alle führen das Schwert, sind geübt im Kampf. Jeder hat sein Schwert an seiner Hüfte zum Schutz vor dem Schrecken in den Nächten. Es gibt so viele Sachen, die uns diese Ruhe entnehmen wollen. Und dann haben wir diese Helden, 60 Helden mit dem Schwert. Der Herr Jesus bemüht sich, dass wir diese Ruhe behalten. Und er hat seine Gaben gegeben, die mit dem Worte dienen. Das Schwert ist das Wort Gottes. Hebräer 4 und auch Epheser 6 zeigen es uns. Das Schwert des Wortes. Und nur das Wort Gottes kann uns diese Ruhe behalten. Wenn wir vom Wort abweichen, werden wir die Ruhe verlieren. Und deshalb ist es wichtig, dass wir alle das Wort lesen. Lesen und studieren. Und auch hören auf die, die uns das Wort erklären, aber ohne dass es uns unsere Verantwortung wegnimmt, weil wir persönlich alle die Aufgabe haben, zu untersuchen, ob es so ist. Apostelgeschichte 17, Vers 11 ist maßgebend. Da waren die Juden in Berea, die waren edler als die von Thessalonich, weil sie, was Paulus gesagt hatte, ja, sie haben es mit freiwillige und bereitwillige Herzen aufgenommen, aber auch täglich untersucht, ob diese Dinge, die er gesagt hat, so sind. Wir haben alle diese Verantwortung. Aber wir haben auch alle, denke ich doch, dieses Empfinden, dass wenn ein Bruder etwas sagt aus der Schrift, dass wir dann spüren, das sind Worte Gottes. Wir haben viele Möglichkeiten, uns mit dem Wort vertraut zu machen. Wir haben auch Bücher darüber. Und wir wollen auch empfehlen, dass die gelesen werden, um dem Wort Gottes besser zu verstehen. Und dass auch eine gute Übersetzung genommen wird. In diesem Tag werden so viele Übersetzungen gemacht, auf eine Weise, die es bequem machen muss, das Wort zu lesen. Aber man liest dann nicht mehr das Wort. Man liest eine Wiedergabe des Wortes, die leicht liest. Und das ist ganz anders, als Gottes Wort zu lesen. Ich denke, dass es wichtig ist, auch für unsere jungen Leute, das Wort zu lesen und nicht eine sehr leicht verständliche Übersetzung des Wortes. Das ist nicht das Wort Gottes. Viel, das darin steckt, was von Gottes Wort herauskommt, aber dann kann man auch Kinderbibel benutzen dazu. Unsere jungen Leute, die müssen so viel lernen in der Schule. Und plötzlich würde das Wort Gottes zu schwierig sein zu verstehen. Unsinn! Das Wort Gottes, das soll gelesen werden, so wie Gott es uns gegeben hat. Und wir haben heutzutage sehr gute Übersetzungen. Und es ist sehr empfehlenswert, dass wir unsere jungen Leute damit vertraut machen. Und nicht sagen, ach, ist noch ein bisschen zu schwer für dich. Nein. Wir können das erklären. Auch in Jugendgruppen können wir das erklären. Auch am Tisch können wir das erklären. Natürlich. Aber das Wort, das wollen wir so nehmen, so wie es da steht. Und es gibt glücklicherweise, und ich denke, in Deutschland ist es so, die revidierte Elberfelder Übersetzung. Die kann ich nochmal gut empfehlen. Ich habe hier auch die neueste Ausgabe. Und ich habe verstanden, dass es so eine sehr gute Übersetzung ist. Wortgetreu und auch zeitgemäß, was Wortgebrauch betrifft. Und darum geht es. Im Allgemeinen ist es jetzt so, dass es nur eine zeitgemäße Übersetzung gibt und die Worttreue, na, das nimmt man nicht so stark. Liebe Geschwister, junge Leute, eine gute Übersetzung. Und vielleicht kannst du mal eine andere Übersetzung auch benutzen, um es zu vergleichen. Aber es gibt zuverlässige Übersetzungen. Und bitte, nimm diese Übersetzung. Und mach dir das Wort eigen, damit du auch geübt wirst, dass du ein Schwert hast, das du benutzen kannst. Der Teufel, der geht nicht weg, wenn wir etwas aus einer Übersetzung holen, die ganz und gar Gottes Wort nicht ist. Aber wenn wir Gottes Wort zitieren, so wie es da steht, dann geht er. Und deshalb sollen wir alle Helden werden, in diesem Hinsicht. Denn sonst wird unsere Ruhe genommen. Die werden wir verlieren. Wichtig ist das, weil diese Helden da sind vor dem Schrecken in den Nächten. Schrecken in den Nächten. Wir leben in der Nacht dieser Welt. Es ist Nacht in dieser Welt. Totale Finsternis. Ja, man kann sagen, ach, wir sehen jetzt so viel mehr wie früher. Wir wissen so viel besser wie früher, wie die Welt entstanden ist. Wir wissen jetzt so viel mehr als früher, wie es mit den Menschen geht, immer besser. Ach, das zeigt doch diese totale Blindheit. Man liest nicht mehr in Gottes Wort, aber man unterwirft sich der Wissenschaft. Menschen, die total in ihrem Denken verfinstert sind. Das Wort Gottes, das ist das einzige Licht. Wir leben in der Nacht. Und es gibt Schrecken. Und wir können nur davor bewahrt werden, wenn wir diese Helden mit diesen Schwertern haben, die uns beschirmen. Bitte lasst uns es nicht aus den Händen gehen, nehmen, aber lasst uns das Wort Gottes selber auch lesen. Der König Salomo hat sich eine Prachtsänfte gemacht aus Holz von Libanon. Eine Sänfte, habe ich verstanden, ich musste das Wort aufsuchen, ist auch ein Bett, ein Stuhl, ja, ein Tragstuhl. Und das hat zu tun mit dieser Ruhe. Wir haben diese Ruhe bekommen, aber jetzt wird der Herr Jesus, er ist der wahre Salomo, uns auch in dieser Ruhe weiterführen. Ruhe nicht nur für meinen Gewissen, für mein Herz, für meine Sünden, auch Ruhe in den Weg, den ich gehe. Und diese Ruhe, wodurch er uns tragt, ja, das ist eine Ruhe aus Holz von Libanon mit Säulen aus Silber. Holz von Libanon, das ist kräftig. Das hat Ausharren. Das geht nicht kaputt. Und auch aus Säulen aus Silber. Das erinnert uns an die Bezahlung. Und Silber ist ein Bild von der Preis der Erlösung. Dann denken wir daran, das, was der Herr Jesus getan hat auf dem Kreuz. Das ist die Grundlage, wodurch wir in diese Ruhe hineingebracht sind und wodurch er uns weiterführt. Ihre Lehne aus Gold, das hat zu tun mit Gottes Herrlichkeit und alles, was er ist, Gott selber, ihren Sitz aus Purpur. Ich kann das nicht alles jetzt weiter erklären, aber Purpur, das hat zu tun auch mit königlicher Würde. Und das Innere ist ausgelegt aus Liebe. Da haben wir das wieder, diese Liebe. Diese Liebe, die alles unterstützt. Das Innere ist ausgelegt aus Liebe von den Töchtern Jerusalems. Es gibt diese Gläubige, die so den Herrn lieben, die so für ihn leben, dass wir diese Liebe in ihrem Leben sehen. Sehen wir diese Liebe, liebe Geschwister, bei unseren Mitgeschwistern? Das, was sie tun, dass sie das tun aus Liebe für den Herrn Jesus. Diese Liebe, die sollen wir schätzen voneinander. Denn wenn wir das sehen, dann bekommen wir auch diese Ruhe. Liebe wird uns zeigen, was wir in Christus geworden sind. Dass wir einander auch darin aufnehmen und ergänzen und helfen. Und das wird uns letztendlich bringen zu einer Anerkennung seiner Autorität. Denn das ist Vers 11. Kommt heraus, Töchter Zions, und betrachtet den König Salomo in der Krone, mit der seine Mutter ihn gekrönt hat, am Tag seiner Vermählung und am Tag der Freude seines Herzens. Und das ist so schön. Hier sind wir gekommen zu dem Punkt, dass gesagt wird, es wird ein Tag der Freude seines Herzens geben. Es geht darum, was sein Herz an Freude mal erfahren wird. Und das hat zu tun mit der Anerkennung von uns, von seiner Autorität. Die Krone ist ein Bild von Autorität, von königlicher Würde und wir sind seinen Untertanen. Und es gibt einen Tag, das auch öffentlich sichtbar werden wird. Aber wie schön und wie wichtig ist es, dass in unserem Leben, bei dir und bei mir, das schon sehen kann. Dass die Liebe uns dazu führt, dass wir uns ihm völlig zur Verfügung stellen. Dass wir jetzt ihm diesen Tag der Krönung geben. Und das ist jetzt die Frage, und damit will ich mal enden. Bist du bereit, bin ich bereit, ihm zu krönen, ihm diese Krone zu geben? Bin ich bereit, um mein Leben ganz ihm zu unterwerfen? Auf jedem Bereich, als Vater, als Mutter, als Kind, als Arbeitgeber, Arbeitnehmer, in welchem Zusammenhang auch, bin ich bereit, mein Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Dass wir sagen, Herr, was willst du, dass ich tue? Diesen Tag der Krönung, die kommen wird für ihn, als er öffentlich hier regieren wird, kann ein Tag sein, der jetzt in meinem und deinem Leben Wirklichkeit ist. Jetzt schon. Dann brauchen wir nicht zu warten auf diesen Tag. Aber hier geht es darum, dass diese Liebe dazu führt. Liebe, nur Liebe. Und das ist seine Freude. Es wird seine Freude sein. Wir lesen in Hebräer 12. In Hebräer 12, dass der Herr Jesus um die vor ihm liegende Freude 4 in Vers 2. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtet, für die vor ihm liegende Freude an das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Darum ging es bei ihm, um das Erfolg seines Leidens, diese Freude. Und diese Freude ist, wenn wir schauen auf ihn, wenn wir ihm als unser Heiland, aber nicht nur, sondern auch als unserem Herrn anerkennen und sagen, Herr Jesus, ich bin dein, du bist mein, hier bin ich, ich will dir dienen und ich will mich dir zur Verfügung stellen.